Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Frankfurt Oder hat eine spezielle Position, nicht nur geografisch, sondern auch kulturell, geschichtlich, historisch gesehen in der Beziehung zu Berlin, aber auch zum Rest des Umlandes. Und die Beziehung zu Berlin ist ja ein wenig problematisch. Man kann sagen, die Frankfurter haben auch eine tolle Hochschule, nämlich die Viadrina. Mhm. Aber auch da muss man sagen, die meisten Studierenden und auch Lehrer wohnen nicht in Frankfurt. Ja. Nun ist das bei den Musikern des Staatsorchesters, glaube ich, zum Teil auch so. Und überhaupt mit dem ganzen Personal, auch ihre Vorgänger haben ja nicht dort gewohnt. Und trotzdem muss man sich einlassen auf die Stadt, auf das Land Brandenburg, auf die Funktion, die dieses Orchester für das gesamte Land Brandenburg hat, aber eben insbesondere auch für den östlichen brandenburgischen Raum. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, auf diesen, ja, auf ein bisschen auch Spagat, Gratwanderung, wie auch immer man das nennt?
Also ich denke mal, aus meiner Sicht war es so, eine große Vorbereitung hielt ich in diesem Zusammenhang nicht für nötig. Ich bin Ossi und habe also die gesamten Schwierigkeiten nach der Wende, die gesamte Problematik nach der Wende mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass das Orchester mit einem Haustarifvertrag belegt worden ist, der immer verbunden ist mit Einbußen, mit Geldeinbußen, mit Einbußen an Stellen und einem dann immer natürlich gesagt wird, wenn ihr diesen Haustarifvertrag macht, dann werdet ihr weiter bestehen werden, wenn ihr ihn nicht macht, dann gibt es einen Kahlschlag. Und ich hatte mich eingestellt auf ein sehr depressives Orchester. Was soll aus einem werden, wenn man jedes Jahr zweimal gesagt kriegt, ihr werdet irgendwann, früher oder später, werdet ihr abgewickelt. Umso erfreuter war ich, dass es diese Depression in dem Orchester gar nicht gibt. Das ist ein sehr aufgeschlossenes, ein sehr waches Orchester, ein der Jugend sehr zugetanes Orchester, eine der Musik sehr zugetanes Orchester. Das, manche werden denken, was redet der da? Das muss doch selbstverständlich sein. Und das ist es keineswegs. Aber in diesem Fall muss man sagen, habe ich mich sehr gefreut, dass das Orchester sich nicht hat deprimieren lassen über die Situation, in die man es gesteckt hat. Das, was mir besonderen Spaß macht, ist die Möglichkeit zu suchen, mit dem Publikum auch ins Gespräch zu kommen, dass man in den Freundeskreis geht, dass man Einführungen macht, um die Leute in die eigene Gedankenwelt mitzunehmen, um Fragen aufzunehmen, um Wünsche aufzunehmen. Also von daher ist das, was uns rein an technischer Arbeit in Frankfurt erwartet, mit uns meine ich jetzt auch den neuen Intendanten und mich, das ist kein Hexenwerk. Das, was Frankfurt auf der anderen Seite so besonders spannend macht, das ist, was Sie vorhin angesprochen haben mit der geografischen Lage. Die Zusammenarbeit mit polnischen Partnern und die Musikfesttage an der Oder zu gestalten, das sind so Highlights, die für mich auch einen Großteil des Reizes ausgemacht haben, dahin zu gehen. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, 80 Kilometer sind auch eben auch 80 Kilometer, die zu überbrücken sind. Und da sind dann keine großen Säle. Während die Polen natürlich herrliche Konzertsäle haben, das muss man einfach so sagen. Wir haben in Frankfurt unsere Konzerthalle, die akustisch schwierig ist. Die Polen haben traumhafte Konzertsäle und wir haben große Lust, da zu spielen. Die Polen haben große Lust, zu uns zu kommen. Also da gibt es sicherlich Berührungspunkte. Und dann ist diese Überbrückung der 80 Kilometer. Wie kriegt man Leute zu uns? Wie kriegt man das, was wir tun, an die Leute gebracht? Da haben wir im Moment klare Vorstellungen, wie wir das machen wollen, aber da will ich den Mund mal nicht zu voll nehmen, weil auch das fängt erstmal an mit Zuhören und das fängt erstmal an mit Marktforschung, wie man so sagt. Was wollen die Leute überhaupt, dass man ihnen bringt und worauf würden sie sich einlassen? Soll man in die Region gehen? Soll man Kirchen, kleine Kulturhäuser, soll man die erstmal versuchen wieder zu beleben? Sollen wir das mit den Polen gemeinsam machen? Sollen wir sagen, wir bieten etwas an, ihr bietet was an und wir gucken, wo die Leute hingehen? Also es gibt eine ganze Reihe von spannenden Fragestellungen. Da will ich mal im Moment noch ein bisschen zurückhaltend sein mit dem, was wir vorhaben. Da sind wir auch noch im Stadium des Zuhörens.
Die Saison, Ihre erste Saison beim Orchester steht unter einer Überschrift, Szenen oder Moskwa. Da ist schon relativ viel vorgegeben. Außer dass die Oder in der Mitte steht, was ja geografisch auf jeden Fall schon richtig ist. Musikalisch ist das wahrscheinlich etwas schwerer auszufüllen. Nun ist dieses Programm heute Abend auch ein sehr gutes Beispiel für diese Saisonüberschrift. Also haben Sie da einen geografisch-kulturellen Gedanken gehabt bei der Programmzustellung jetzt Debussy, Tchaikovsky, Sibelius?
Sibelius ja auch, aber natürlich hatten wir eine geografische Vorstellung. Der Ausgangspunkt waren die Gedenktage für Tchaikovsky und Debussy. Und wir haben gesagt, dass die Oder natürlich in der Mitte ist. Die Oder soll in dem Fall sowohl für Zentraleuropa stehen, sagen wir mal so, die Oder soll auch stehen für unseren Ort, an dem wir spielen. Und die Oder steht dafür, was ist sozusagen über die Grenze oder die imaginäre Grenze der Oder hinweg in Europa passiert. Es ist wahnsinnig spannend zu sehen, wie die Russen mit den Franzosen zusammengearbeitet haben, was die Russen von den Franzosen mitgenommen haben, was sie an deren Klang interessiert hat. Tchaikovsky, der ja wirklich sehr viel spannende Sachen gemacht hat, nachdem er Frankreich besucht hatte. Und wenn man seine Instrumentation sich anguckt, die für mich mehr und mehr, je länger ich mich damit beschäftige, in meinen Gedanken auch fast mehr französisch angehaucht ist, als ich das früher gemacht habe. Also diese Zusammenarbeit, das war schon klar. Und die Oder wird immer in der Mitte stehen in unseren Programmplanungen. Manchmal haben wir gesagt, vielleicht ist Oder auch mal klein geschrieben. Wenn man sich überlegt, es wird eine Beethoven-Saison geben, die heißt dann Klassik oder Moderne. Dann kann man Oder groß schreiben, weil es für unser Publikum ist. Und man kann es auch klein schreiben. Das ist der Gedanke, dass wir Programme machen über die Saison hin, die wir im Wesentlichen in den philharmonischen Konzerten widerspiegeln und die wir eben auch vor den Konzerten in den Einführungen mit dem Publikum besprechen. Was ist eigentlich spannend zwischen Russland und Frankreich in dem Fall? Und das gipfelt in einem fantastischen Programm im Mai, wo wir Ballette machen, die für Balanchine geschrieben worden sind, wo man dann sieht, das ist eigentlich der erste Schmelztiegel, der erste europäische Schmelztiegel, musikeuropäische Schmelztiegel, wenn Sie so wollen, oder aber eben mit Tanz und Musik, wo man sagt, das ist etwas, wo Europa musikalisch einen unglaublichen Kern hat, der dann nicht nur da stattgefunden hat, sondern wo Musikgeschichte eben auch ausgestrahlt hat.
Man verbindet ja vielleicht Debussy mit den Image Iberia vom Anfang mit Sibelius, dem Nationalkomponisten Finnlands. Etwas vielleicht Paradoxes. Debussy hat in dem Fall sich ein Spanien imaginiert, was er nur musikalisch und literarisch kannte. Er war nicht da und hat schon gar keine Feldforschung à la Bartok betrieben. Andererseits, Sibelius hat auch nicht so sehr viel Feldforschung getrieben, was finnische Volksmusik oder finnische alte Musik anbelangt, aber er symbolisiert die finnische Musik bis heute, zumindest im Rest Europas. Hat er sich aber gerade, glaube ich, bei der zweiten Symphonie, die wir hören werden nach der Pause, in gewisser Weise auch emanzipiert von allen möglichen Vorbildern. Einerseits von der russischen Schule, die in Finnland immer präsent war, andererseits von den großen Vorbildern der deutschen und österreichischen Schule, die er studiert hat. Und diese Symphonie ist die beliebteste, aber glaube ich nicht deshalb, weil man sagt, das ist der Sibelius, wie er sein wollte, sondern weil sie auch noch andere Qualitäten hat, diese Symphonie.
Jetzt weiß ich nicht, welche Qualitäten Sie meinen. Das ist auf jeden Fall die am leichtesten verständliche, würde ich sagen. Neben der ersten. Ich denke mal, die erste versteht man auch noch sehr gut. Aber diese zweite Symphonie, ich habe sie vor allen Dingen deshalb gerne, erstens, sie liegt mir persönlich auch sehr am Herzen und ich habe große Freude an dem Stück, aber es passt in diesem Zusammenhang auch sehr gut ins Programm, weil es genau das beschreibt, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt sehr viel Klangfarben, von denen ich sagen würde, dass sie russisch geprägt sind. Es gibt sehr viel Klangfarben, von denen man weiß oder von denen ich das Gefühl habe, es ist halt typisch finnisch. Diese Mischung aus beidem, die ist etwas, von dem ich glaubte, dass es genau deshalb in dieses Programm rein muss. Andererseits, sie hat große Virtuosität, sie hat große Lamento-Passagen und in diesen Lamenti hat man so eher den Eindruck, da kommt noch ein bisschen russische Seele oder das, was sich möglicherweise ein Nordeuropäer unter einer russischen Seele vorstellt zusammen. Also es ist eine farblich unglaublich interessante Sinfonie. Ich denke, sie steht tatsächlich zwischen Russland und Frankreich Ich habe mir offen gestanden über die Frage der Feldforschung oder wie gut haben die Komponisten die Länder gekannt, über die sie da gerade schreiben. Darüber habe ich mir weniger Gedanken gemacht, sondern mir war wichtig, wie klingt in etwa der gleichen Zeit? Wie tönt das da in Finnland und was kommt uns da aus Frankreich entgegen und was denkt Debussy, wie spanische Musik mit französischem Einschlag sein könnte?